Herzlich willkommen bei Hosting the Hosts, einem IGEHO-Podcast für professionelle Gastgeberinnen und Gastgeber von und mit dem anderen Willi.
Guten Tag und herzlich willkommen zur 19. Ausgabe vom Podcast, bei dem Gastgeberinnen und Gastgeber zu Wort kommen, um über ihren Traumberuf zu reden. Heute bin ich bei einem Fachmann gelandet, wo man selten das Gesicht bekommt, der aber gemeinsam mit seinem Team von rund 120 Mitarbeitenden Ungehörliches leistet. Mich fasziniert sein Engagement und dass er schon als Bub gewusst hat, was er mal will wäre, nämlich Koch, Bäcker und Konditor, Diätkoch, eidgenössisch diplomierter Küchenchef und heute ist er Leiter Küchen von der Inselgruppe. Ja, ich rede von Beat Blum und freue mich sehr, dass du Zeit fürs Gespräch hast. Deine Tage vergehen so schnell wie meine Stunden.
Ja, hoi Andrin, es freut mich, dich hier zu begrüssen dürfen, hier in der Inselgruppe. Merci vielmals.
Knapp 5000 Mahlzeiten produzieren dir. Ein bisschen mehr als die Hälfte ist im Bereich der Gemeinschaftsgastronomie angesiedelt. Es handelt sich also um Mitarbeiterverpflegung, Gäste- und Besucherinnenmahlzeiten, aber natürlich auch um Patientinnenverpflegung. Bereich also, wo auch am IGEHO-Kongress vom 28. September beleuchtet werden. Nichts geht über einen schönen, heissen Brei. Darum reden wir jetzt nicht drum herum. Es geht also gerade voll zur Sache und zwar mit einem, gemäss Marcel Reich-Ranitzky, schwierigen Patient, der Max Frisch heisst. Dreimal nennst du mir bitte einfach eine Zahl zwischen 7 und 93 und ich stelle dir dann dazu die passende Frage aus seinem Fragebogen. Los geht's.
Meine Wunschzahlen wären als erstes das 9.
Wenn Sie an Verstorbene denken, wünschten Sie, dass der Verstorbene zu Ihnen spricht oder möchten Sie lieber dem Verstorbenen noch etwas sagen?
Ich habe zu Lebzeiten zu diesen Personen eigentlich alles gesagt. Von dem her ist das eigentlich ad acta gelegt und mir geht weiter.
Machen wir das auch. Nächste Zahl.
Das wäre die Zahl 28.
Welche Hoffnung haben Sie aufgegeben?
Dass man eigentlich unsterblich ist, sage ich jetzt einmal. Also Zeit, so wie beim vorderen Ding, kommt für jeden früher oder später ein. Also habe ich die Hoffnung aufgegeben, dass man unsterblich ist.
Könnte man sich unsterblich machen?
Ich bin zu wenig der Typ für das.
Nächste Frage, nächste Zahl.
76.
Gibt es Landstriche, Städte, Bräuche und so weiter, die Sie auf den heimlichen Gedanken bringen, Sie hätten sich für eine andere Heimat besser geeignet?
Ja, das gibt es immer wieder. Ich bin sehr viel gereist in meinem Leben. Durch sehr viele Länder gereist, sehr viele schöne Orte, Sprachen, Brüche kennengelernt und auch gut zu essen. Und da gibt es so schon Favoritenländer auf diesen verschiedenen Kontinenten, wo man sich könnte vorstellen, eventuell sich niederzulassen oder als, ich sage jetzt vielleicht mal, als zweite Heimat anzuschauen. Ja.
Welche sind das?
Ja, so in Südamerika sicher Ecuador, Bolivien, Brasilien. Und so im südostasiatischen Bereich Kambodscha, Vietnam und Philippinen.
Machen wir noch eine.
31.
Wenn Sie jemand in einer unheilbaren Krankheit wissen, machen Sie ihm dann Hoffnungen, die Sie selbst als Trug erkennen?
Falsche Hoffnungen würde ich nicht machen. Ich würde aber jetzt versuchen, stets zu positiv bleiben und zu denken, ja, dass es gleich irgendwie weitergeht.
Beat, normalerweise ist es ein bisschen langweilig, jemanden gerade am Anfang von einem Gespräch mit der Frage zu belästigen, was schaffst du eigentlich? Aber bei dir würde das schon die ganze Episode füllen. Darum erlaube ich mir die Frage, was schaffst du eigentlich?
Mein Arbeitstag fängt am Morgen um 4. ab 7. üblich an. Ich gehe als erstes mal durch die Küche im Wirtschaftsgebäude durch, die Leute, die ich unterwegs sehe, begrüssen. Ich lege jeden Morgen noch meine Kochkleider an. Also ich bin wirklich mit Stolz. Tue ich das auch gegen raus tragen. Dann geht es dann ziemlich schnell in mein Büro, wo dann die verschiedenen Termine auf mich warten, aber auch E-Mails abarbeiten. Wichtig ist, dass ich in der Küche, aber auch im ganzen Bereich, den Informationsfluss von der Basis bis in die Leitung gewährleisten kann, aber umgekehrt natürlich auch von oben bis runter. Ja, in den meisten Sitzungen geht es hier darum, nachher, wo man mitarbeitet in verschiedenen Projekten, wo wir am Laufen haben, hier im Bereich Hotellerie, aber auch bereichsübergreifend. Und da sind die Tage auch ziemlich voll.
Ja. Also nichts mit Kochen?
Nein, kochen tue ich selber nicht mehr. Ich kann eben daheim noch Gäste verpflegen, wenn wir Besuch haben oder zu oben mal für die Familie zu kochen. Aber im Kochen selber stehe ich nicht mehr. was wir in der Vergangenheit haben gemacht, wenn wir an Kochwettbewerben teilnehmen, wie zum Beispiel an einer SVG-Trophy, dann tue ich mit dem Leiter Ausbildung und Hygiene zusammen meistens Team coachen. Und dort können wir natürlich, oder kann ich von meiner Seite her wertvolle Inputs geben, wie man eine Wettbewerbsaufgabe oder dann schlussendlich auch ein Gericht kann weiterentwickeln und zuletzt etwas sehr Gutes und Spezielles, Schönes abliefern. Ja.
Fehlt dir das Handwerkliche manchmal?
Manchmal sicher, wobei ich habe mir eigentlich so, wie schon im Einstieg hast du gesagt, mich sehr früh entschieden, dass ich den handwerklichen Beruf lernen mit Bäcker, Konditor und Koch. Ich habe aber dann auch ziemlich früh schon mal in meiner Laufbahn gewusst, dass ich irgendwie weiterkommen will, dass ich mich nicht zwingend das Leben lang hinter dem Kochherd gesehen stehe. Und das hat sich jetzt eigentlich so ergeben. In der Funktion, die ich heute hier arbeite, in der Inselgruppe oder hier im Inselspital, ist das eigentlich sehr gut aufgegangen und es ist auch stimmig so für mich. Ja.
Du bist unter anderem auch für die strategische Weiterentwicklung von der Abteilung Küche verantwortlich. Was köchelt da so vor sich hin? Von was werden wir künftig noch hören? Kannst du schon etwas verraten?
Wenn man hier natürlich den Campus, den Inselcampus anschaut, sieht man momentan eine sehr hohe Bauaktivität mit verschiedenen Gebäuden. Im September 2023 werden wir ein neues Betonhochhaus eröffnen und da laufen natürlich verschiedene Sachen im Hintergrund, um das auch in Betrieb nehmen, aus Sicht von der Hotellerie raus. Auf der einen Seite ist das die ganze Differenzierung von der Versicherungsklassen, was sich in den Hotelleriedienstleistungen widerspiegelt. Man sieht das nachher in der Speiskarte, was bestellbar ist für einen allgemein versicherten Patient oder die ganze Auswahl für einen privat versicherten Patient. Bevor das Essen aber dort wird ankommen, müssen wir die ganze Speiswagenlogistik regeln und das sind so ein bisschen die Sachen, die mich momentan beschäftigen. Weiter rausgeplant, das ist dann wirklich schon bis ins 2028, hat letztes Jahr ein Wettbewerb gestartet für ein neues Gebäude, respektive für ein Logistik- und Hotelleriegebäude mit 3 Nutzergruppen drin. Der Wettbewerb ist jetzt abgeschlossen, eine Vorstudie hat es gegeben und wir gehen jetzt dieses Jahr in ein Vorprojekt zur Realisierung bis ins 2028. Dort tun wir uns natürlich auseinandersetzen mit verschiedenen zukünftigen Produktionsmethoden, Produktionstechnologien, so wie die ganze Speiswagentechnologie, die es heute gibt auf dem Markt, dass wir wirklich das Optimale finden. Und dort bringe ich mich eigentlich bereits heute zutage ein.
Im September 2023, du hast es gesagt, das ist der nächste grosse Schritt, wird das sogenannte Anna-Seiler-Haus eröffnet werden. Welchen Einfluss hat jetzt das auf die bisherige Küche, auf die bisherigen Küchen?
Sehr grosse Veränderung wird es in der Patientenhotellerie geben, mit den verschiedenen Pflegestationen. Es wird dort auch neue Arbeitszeitmodelle geben im Hotellerie-Service, die sich werden müssen beweisen. Von der Küche her ist das Essen eigentlich gleich geblieben. Was noch wird sein im neuen Betonhochhaus? Wir werden dort 3 neue Restaurants eröffnen. Ein grosses Restaurant, das Punto. Ein kleineres Restaurant, das Terrazza, wo wir voll vegetarisch und vegan werden ausrichten, so wie eine Piazza, wo so eine Takeaway-Shop-Ähnlichkeit hat.
Was kannst du uns in diesem Zusammenhang jetzt in Sachen Angebotskonzeption, Produktentwicklung und Rezepturen verraten, weil das ja verschiedene Restaurants sind?
Also es ist so, dass man mit meinem Abteilungsleiterkollegen Restauration und Bankett hat man eigentlich die ganzen Angebotskonzepte gestaltet. Heute sind wir in der Phase, wo wir eigentlich die Angebotskonzepte mit Produkten füllen. Auch wieder in Zusammenarbeit mit der Restauration. Wir tun die ganzen Ideen, die wir haben, probieren aufs Papier zu bringen und zu planen, bevor was wir dann nachher in den nächsten Schritt hineingehen, die ganze Degustation, Geschirrauswahl, wo wir nachher werden versuchen, dass wir das möglichst gut auch dem Gast überbringen können.
Wie lange geht so ein Prozess? Wie muss man sich das vorstellen? Ich gehe davon aus, dass die Machbarkeit ja am Schluss dann auch noch gewährleistet sein muss.
Ja, also wir haben den Prozess im Januar 2022 gestartet und wir haben, ich sage jetzt mal, wirklich 1,5 Jahre Zeit dafür, das Ganze zu planen und dann schlussendlich auch auf den Tag hoch zu fahren. Ja.
Du hast es gesagt, Hotelleriedienstleistungen, die werden immer relevanter. Wie funktioniert jetzt die Differenzierung von dieser Hotelleriedienstleistung? Du hast es gesagt, das hat da mit der Versicherungsklasse zu tun. Über die Speiskarte, wie sehen die einzelnen Angebote konkret aus?
Die Speiskarte ist so aufgebaut, dass ein Allgemeinversicherter einfach ein Minimalangebot zur Auswahl hat. Das heisst, das fängt eigentlich an mit einem Menü, das zukünftig Original heisst. Bei einem Halbprivat und bei einem Privatversicherten wird es so sein, dass der einfach ein grösseres Menüangebot zur Auswahl hat, das nicht kostenpflichtig ist. Ein Allgemeinversicherter hat aber auch immer die Möglichkeit, ein Upgrade oder sein Menü abzugraden, das ihm nachher auch verrechnet wird.
Beat, kann man sich jetzt das so vorstellen, dass dann Privatpatienten einfach da Kaviar essen? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Wir tun uns hier in der Inselgruppe in erster Linie über die medizinische Dienstleistung differenzieren. Wir aus der Hotellerie schauen nachher, dass wir klar dem Patienten ein gutes und ein schönes Essen gewährleisten können. Aber wir werden nicht so weit gehen, dass wir Filet und Kaviar auch im Privatbereich anbieten.
Für mich tönt jetzt nur schon die Grösse unglaublich einschüchternd. Ich stelle mir das wahnsinnig kompliziert vor, nur schon mit diesen, du hast es vorher erwähnt, Speiswagen, die da durch den ganzen Komplex geschoben werden, die müssen warm bleiben. Das stelle ich mir doch schon sehr kompliziert vor. Wie habt ihr das gelöst und was für neue Technologien gibt es in diesem Zusammenhang?
Wenn wir in der Küche etwas produzieren und wir sie in der Küche auch anrichten, heisst das noch lange nicht, dass das gut ankommt auf der Abteilung, weil wir haben weiterer Regenerationsprozess in den Speiswagen, wenn das auf die Abteilungen kommt. Und das kann je nachdem die Mahlzeit noch einmal wesentlich verändern. Also, wenn wir Degustationen machen, müssen wir das wirklich so machen, dass wir den ganzen Prozess eins zu eins abspielen, wirklich vom Anfang an, vom Kochen an, bis nachher hin zum Patienten und die Sachen auch so probieren, wie es dir eben ankommt. Die Herausforderung ist darin, zukünftig wirklich gut abzuschätzen, was sind die Ansprüche, die wir haben in Zukunft, um eine optimale Speisqualität für den Patienten zu gewährleisten. Die Technologien sind eigentlich so wie gegeben, mit der Kontaktwärme, mit dem Umluftsystem und dem Induktionssystem. Und dort müssen wir für uns herausfinden, was für uns zukünftig das Beste wird sein.
Wie lange hat das Gericht in dem Moment, wo es die Küche verlässt, bis es beim Patienten ankommt?
Wir haben zum Teil sehr lange Transportwege. Zum Teil sind Transportwege 5 Minuten in ein Bettenhochhaus über. Hier auf dem Inselareal ist der längste Transportweg unterirdisch 20 Minuten. Dort wird es noch einmal regeneriert und natürlich vergeht auch noch eine gewisse Zeit, bis nachher serviert wird. Wir bedienen aber auch noch aus dem Inselspital, aus dem Spital Diefenau, wo etwa 5 bis 6 Kilometer von hier weg ist. Und dort haben wir natürlich geht die Transportzeit bis zu einer halben Stunde und nachher wieder eine Regenerationszeit. Und bis dann nachher beim Patienten ist, können wir etwa so von fast 1,5 Stunden reden, ja.
Ein weiterer Meilenstein, du hast es vorher gesagt, wird das neue Clara Winicki-Haus sein. Wie geht ihr dort jetzt im Projekt Küche vor? Gibt es eine neue Küche?
Dort wird eine ganz neue Küche geplant. Es hat im Rahmen des Wettbewerbs eine Machbarkeitsstudie gegeben, die eigentlich dargelegt hat, dass wir auf diesem Perimeter eine neue Küche planen können. Weiter ist es jetzt so, dass jetzt dieses Jahr im Oktober ein Vorprojekt wird starten, wo nachher die ganzen Raumaufteilungen angeschaut werden, wie man dort die Prozesse auf dem Perimeter optimal gestalten kann. Und das geht nachher nicht mehr so weiter in diesem Projekt hin, ja, bis man wirklich in der letzten Detailplanung ist und eigentlich schon Sachen festlegen, wie man dann zukünftig möchte arbeiten, ja.
Wie hat sich der Teil Küchenbau in den letzten 20 Jahren verändert? Das kannst du gut beurteilen.
Ich glaube, mit den Geräten, die man heute hat, oder mit den Multifunktionsgeräten, kann man sicher den ganzen Gerätepark verkleinern. Man muss aber auch schauen, dass man die optimal ausnutzen kann und dass man wirklich, und das ist die grösste Herausforderung, den Mitarbeitenden auch mit kann auf den Weg, um neue Produktionsmethoden sich anzeignen, dass der Mitarbeiter annimmt und dass man schlussendlich auch eine gute Qualität bringen von Speisen. Ja.
Musst du auch an Technologien denken, die es noch gar nicht gibt?
Die Augen muss man immer offen haben, sage ich. Und für das gehe ich auch sehr viel an Fachmessen, sei es im In- oder Russland, wo man zum Teil neue oder spannende Ansätze sieht. Ich bin dort manchmal immer noch ein bisschen kritisch, etwas Neues, das tönt gern gut, aber ich warte manchmal noch lieber vielleicht 1-2 Jahre ab, um zu schauen, ob sich das wirklich weiterentwickelt oder dann vielleicht auch schon auf dem Markt bewährt oder eingeführt worden ist, bevor ich dann sagen kann, ja, das müssen wir jetzt wirklich anschauen, dass das bei uns zum Zug käme.
Ein wichtiger Teil von deinem Job ist natürlich die Ernährungsmedizin, also auch die Zusammenarbeit mit den Spezialistinnen und Spezialisten. Da wird ja immer weiter in verschiedenen Bereichen versucht, Wissenschaft und Forschungsstudien in die Praxis auch umzusetzen. Kannst du uns da ein konkretes Beispiel nennen?
Ja, ich als Leiter Koche bin vertreten in der Kommission für Ernährungsfragen hier im Inselspital. Das ist eine Kommission, die zusammengesetzt ist aus Ernährungsberatung, Ernährungsmediziner, aber eben auch Leute aus der Hotellerie. Es ist spannend, was für Studien gemacht werden. Und wir müssen aber nachher schauen, was man dort rausnehmen kann. Theorie ist das eine, Umsetzen in der Praxis ist nachher noch einmal ganz etwas anderes. Und darum ist dort der Austausch zwischen der Ernährungsmedizin und der Hotellerie sehr wichtig. Und ich glaube, wir sind dort wirklich sehr gut aufgestellt und sehr gut partnerschaftlich miteinander verbunden und unterwegs, dass wir auch ein sehr gutes Resultat schlussendlich herbringen. Weiter tun wir die Ernährungsmedizin auch unterstützen, wenn wir eine Anfrage bekommen, in einem Projekt mitzuhelfen, zum Beispiel eine App zu entwickeln zur Quantifizierung von einer Mahlzeit, dass man nachher weiss, wie viel Nährwert dort hier auf dem Teller oder in dieser Mahlzeit drin sind. Es ist immer sehr spannend, in solchen Sachen auch hinter Kulissen zu sehen, wie die vorgehen und wie die an einem Thema dran sind, ja, wirklich zukunftsorientiert zu arbeiten.
Wie stellst du dir Patientenernährung in 20 Jahren vor?
Wir reden heute schon mit der ganzen Digitalisierung und wo das hergeht und was heute schon alles machbar ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es so ein bisschen wirklich in eine personalisierte Verpflegung hineingeht. Wie aber die noch ganz genau wird aussehen, das ist noch schwierig zu sagen. Ich kann mir so noch nicht ganz so vorstellen, wie das wirklich umsetzbar ist, schlussendlich nachher für uns in der Küche hineingehen, wenn jeder wirklich für sich ein zugeschnittenes, je nachdem personalisiertes Menü sollte bekommen. Wobei, zum Teil haben wir das heute schon natürlich mit einer freien Komponentenwahl, was ja natürlich sehr schön ist, wenn man wirklich aus einem breiten Angebot kann auslesen kann. Aber ich glaube, dort geht es auch wirklich schon noch mehr in die Tiefe, wo der Patient halt kann sagen, ich möchte, wo er vielleicht sogar Nährstoffzufuhr kann steuern oder bestimmen, könnte ich mir schon vorstellen, dass das könnte die Zukunft haben.
Was ist für dich heute das Zentralste in diesem Teil oder in der Patientenverpflegung?
Ja, das Zentralste ist eigentlich für mich, dass wir dem Patienten täglich eine gute Mahlzeit können bieten können, also im Gesundheitszustand entsprechend, wo aber auch einen positiven Einfluss hat auf seinen ganzen Genesungsprozess. Und das ist sehr schwierig, weil die Aufenthaltsdauer von Patienten, die wird immer wie kürzer und wir sind heute bereits etwa so auf einer Aufenthaltsdauer von 5,5 Tagen bei einem Patienten.
Auf was werden wir künftig noch mehr achten im Bereich der Patientenverpflegung?
Für uns ist wirklich wichtig, dass wir in der Patientenverpflegung oder eigentlich nicht nur in der Patientenverpflegung, in der ganzen Hotellerie oder in der Abteilung Kochinnen, ist eigentlich, was wir die Kulinarik, die wir eigentlich tagtäglich möchten bieten, auch leben und schauen, dass wir das vor allem dem Gast auch wirklich gut und so als Erlebnis überbringen können. Und das ist sehr wichtig.
Was ist denn eine gute Patientenverpflegung?
Wenn der Patient das überkommt, nachdem er Lust hat. Und das ist manchmal noch schwierig im heutigen Spitalalltag. Ich denke, wir haben auch Verordnungen von verschiedenen Kostformen, die halt der Patient verschrieben bekommt, gerade nach einer Operation, wo er einen Aufbaukosten bekommt, aber vielleicht Lust auf etwas anderes hat. Kann ich mir vorstellen, ist manchmal schwierig, das dem Patienten so klar zu machen.
Gerade in diesem Feld, du hast es vorher erwähnt, personifizierte Ernährung wird ja sehr stark geforscht. Wie sieht es denn im Moment aus und die Erkenntnis, könnt ihr da schon irgendetwas ableiten oder jetzt schon umsetzen oder ist das noch zu früh?
Das ist auch noch etwas zu früh, wobei man muss sagen, gerade so in der im Bereich Forschung von Diabetes, wo es darum geht, seine Mahlzeit zu fütteln, die man einnimmt und nachher kann quantifizieren und anhand von dem nachher kann die Insulinmenge bestimmen, die müsste gespritzt werden, dass das wieder stimmt, ist sicher spannend und ein interessanter Fortschritt.
Gibt es eigentlich so eine Art GoMio in der Patientenverpflegung?
So eine GoMio in der Patientenverpflegung gibt es nicht. Aber man schaut natürlich schon immer, schweizweit nach links und rechts, was macht der eine, was macht der andere. Und wir müssen uns gut überlegen, wie wir vorne dabei sein können.
Wie schafft ihr das, die steigenden Bedürfnisse auf der einen Seite, egal ob in der Hotellerie oder auch in der Spitalleistung zu befriedigen, bei gleichzeitigem Fachkräftemangel in beiden Bereichen?
Auf der einen Seite natürlich mit der guten Arbeitszeitmodell, wo wir auch flexibler werden müssen, wo wir sicher auch umdenken müssen. Auf der anderen Seite, was bei uns einfach auch sehr stark ist, wir bilden nach wie vor Kochlernende und Bäcker-Konditorlernende aus. Wir haben hier im Inselspital 15 Kochlernende und 3 Bäcker-Konditorlernende. So möchten wir etwas dazu beitragen, auch zukünftig noch Fachkräfte zu finden auf dem Markt. Und dann denke ich, ist es auch so, dass man vielleicht Leuten eine Chance geben muss, die den Beruf nicht erlernt haben, aber das Ganze mit Leidenschaft würden machen, die schlussendlich auch eine gute Qualität oder eine gute Leistung herbringen.
Wie denkt ihr in diesen Arbeitszeitmodellen oder in diesen Arbeitsbedingungen? Was ist heute anders? Was kommt dazu? Was ist schon Standard? Wie gehen ihr vor?
Es ist ja so, dass wir von Montag bis Freitag keine Dienste mehr haben mit Zimmerstunden, also das heisst mit langen Pausen am Nachmittag. Das gibt es bei uns höchstens noch am Wochenende, wo wir aber sowieso mit einem reduzierten Betrieb oder Personalbestand fahren. Weiter muss man sicher auch noch anschauen, wobei das ist bei uns schwierig, wo halt sehr nach Diensten geschaffen wird, dass man halt vielleicht auch Teilzeitdienste anbieten kann, wo man am Morgen arbeitet oder am Vormittag arbeitet, bis in den Nachmittag rein oder dann halt vom Nachmittag bis am Abend. Das können so Ansätze sein, um dem entgegenzuwirken.
Wir wechseln im Bereich Gemeinschaftsgastronomie, ein wichtiger Teil auch da, ein wichtiger Teil von deinem Beruf. Wir haben es kurz erwähnt. Bei der Inselgruppe reden wir im Konkret neben der Patientenverpflegung pro Tag auch von etwa 2'500 Mahlzeiten für Mitarbeitende, respektive auch Gäste oder Besucheressen. Wie ist das organisatorisch aufgeleistet? Kommt das alles aus der gleichen Küche?
Wir haben hier im Inselspital 2 Küchen, die für Gemeinschaftsgastronomie zuständig sind. Eine Küche befindet sich hier im Wirtschaftsgebäude. Die Küche beliefert die meisten Restaurants, 7 Restaurants. Weiter haben wir noch eine Küche im Julie van Jenner Haus, die für das Restaurant Sole kocht, sowie für Bankett und Anlässe in diesem Perimeter.
Was heisst Bankett und Anlässe? Kommt das auch noch oben drauf?
Ja, Bankett und Anlässe kommt auch noch drauf. Wir haben ein internes Bankett- und Anlässewesen. Also der Kunde kann bei uns eigentlich den Raum reservieren, kann gleichzeitig das Bankett oder das Gipfeli und das Mineralwasser für die Sitzungszimmer reinbestellen. Bei grösseren Anlässen werden dann auch Tontechniker und alles zur Verfügung gestellt und es kommt eigentlich alles zu einer Hand aus, eben von der Hotellerie. Und wir bieten hier Anlässe an, das geht wirklich vom kleinen Anlass, 2 Personen, bis zum 600er-Personen-Anlass, wo wir Kongresse haben, Fachtagungen haben, hier im Inselspital.
Wenn man im Bereich von der Mitarbeiter, von der Pflegung redet, von der Gemeinschaftsgastronomie, wo liegt da Trend, deiner Meinung nach, gerade im Moment?
Der Trend ist sicher um das ganze Thema vegetarisch-vegan. Wir fahren seit mehr als einem Jahr ein Konzept im einen Restaurant. Und das ist ein Erfolg, sage ich jetzt einmal. Zu diesem Erfolg trägt sicher bei, dass wir in der Belegschaft einen hohen Frauenanteil haben. Nichtsdestotrotz gibt es aber wirklich auch viele Leute, sogenannte Flexitarier, die halt gerne nicht jeden Tag oder jeden Mittag Fleisch essen und dann halt auch dort in das Restaurant gehen essen. Auf der anderen Seite, was man auch gemerkt hat, jetzt während der Pandemie, dass viele Leute sich im Büro verpflegt haben. Also die ganzen Takeaway-Geschichten, dass jemand in ein Restaurant geht, ein Essen, eine Mahlzeit holen. Ob er die nachher im Büro ist oder bei schönem Wetter draussen, das spielt eigentlich gar keine Rolle, aber das ist sicher auch ein Trend, den man sieht. Weiter betreiben wir auch noch einen Foodtruck. Und dort haben wir momentan wirklich ein sehr starkes Angebot. Das sehen wir auch in den ganzen Frequenzen, was wir dort in einem Mittagsservice nachher rauslassen oder verkaufen.
Gibt es bei euch eigentlich viele Prepper, also Mitarbeitende, die ihr eigenes Essen mitbringen?
Zu denen stehen wir in Konkurrenz. Wir müssen es besser machen, dass wir die können gewinnen oder wieder gewinnen. Das ist vielleicht auch noch so eine nach der Pandemie ein Thema, das wir sicher gut im Auge behalten müssen, weil die Leute die gewöhnen sich schnell dran. Während der Pandemie haben sie meistens vielleicht daheim gegessen oder haben nicht in ein Restaurant können und haben nachher die Sachen mitgenommen. Die verpflegen sich heute noch am Arbeitsplatz. Und das ist unsere Herausforderung, die Gäste wieder zu gewinnen und abzuholen, natürlich mit einem guten und neuzeitlichen Angebot.
Immer wieder liest man ja eben High Convenience, Smart Kitchens, neue Technologien, die kommen. Wie hoch ist eigentlich so der Anteil an Fertigprodukten bei euch? Kann man das generell sagen überhaupt?
Generell kann man das nicht sagen. Wir haben natürlich schon Fertigprodukte, wobei das macht einen kleinen Teil aus. Ich meine, wenn ich jeden Tag durch die Küche durchlaufe und sehe, wie viel frisch was wir noch einkaufen oder wie viel was noch zugeschnitten wird oder in Form gebracht wird, ist das nicht ein sehr grosser Anteil.
Wie wichtig ist so der Aspekt Homemade?
Wir haben ein Label bei uns, mit Liebe hausgemacht heisst das im Inselspital. Alles, was wir selber machen, wird so gelabelt. Und wichtig ist einfach bei diesen Produkten, wir müssen einen Mehrwert dem Gast bieten können, bringen. Also das heisst, das Produkt, das wir so labeln, muss irgendwie auf dem Markt nicht verfügbar sein, sei es in Form oder Qualität, dass wir das wirklich selber machen und dort nachher noch unsere Kraft reinstecken und wir es so abheben oder auch differenzieren.
Was sind hinsichtlich jetzt von diesen künftigen Ausbauprojekten die relevantesten Umsetzungen denn im Bereich der Gemeinschaftsgastronomie? Wird da auch ganz viel Neues entstehen?
Ja, der Trend, also gerade im Enten-Restaurant wird sicher dort hineingehen, so in die ganze Snack-Geschichten rein. Die Verpflegung, die muss nicht unbedingt schnell sein, aber vielleicht mehrere Mahlzeiten am Tag, dafür kleiner als die Hauptmahlzeiten Mittag, das Mittagessen, aber auch das Obenessen oder so. Das ist sicher etwas, was wir berücksichtigen werden.
Was freut dich, wenn du heute durch eure Verpflegungsstätte so durchschwadronierst am meisten?
Mir freut eigentlich am meisten, wenn ich so durchlaufe und sei es in den Restaurant oder in der Küche die Mitarbeitenden sehe aus unserem Bereich Hotellerie, mit was für einer Freude und einer Leidenschaft die ihrer Arbeit nachgehen und auf die Gäste zugehen und jeden Tag das Beste bringen.
Auf was achtest du am meisten?
Als erstes, Angst hat eigentlich niemand von mir, wenn ich mal durchlaufe. Wenn ich durch die Küche durchlaufe, ist es natürlich schon so, dass ich am meisten auf die Sauberkeit und Hygiene achte. Wenn ich durch ein Restaurant durchlaufe, schaue ich halt mehr so vielleicht die Waren oder die Produktepräsentation aus, wie es aussieht, wie es daherkommt.
Du hast gesagt, du kochst zuhause gern und am meisten, also mehr wieder da. Auf was achtest denn du, wenn du dich ernährst? Oder wie sieht deine persönliche Ernährung aus?
Ja, ich bin eigentlich einer von diesen Allesesser, bekennender Fleischliebhaber. Aber es muss nicht eine riesen Portion Fleisch sein. Natürlich gehört auch immer ein Gemüse dazu. Und ein Salat. Ich schaue schon drauf auf eine gesunde Ernährung und vor allem auch ausgewogene Ernährung.
Hast du das Lieblingsgericht?
Ja, am liebsten esse ich eigentlich etwas vom Grill. Ein sogenanntes brasilianisches Churrasco.
Wir sind schon fast am Ende von unserem Gespräch angelangt. 5 kleine, ultraschnelle Fragen habe ich noch übrig. Bitte nicht zu lange überlegen, einfach antworten und dann geht's schon los. Insel oder keine Insel?
Insel.
Bäcker oder Konditor?
Konditor.
Koch oder Küchenchef?
Küchenchef.
Diät oder keine Diät?
Keine Diät.
Guilty Pleasure oder nur gesund?
Guilty Pleasure.
Vielen Dank, Beat Blum, für das Gespräch. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe sehr, dass wir uns am IGO Congress in der Umweltarena Schweiz am 28. September antreffen werden, um noch weiter über Gemeinschaftsgastronomie diskutieren und voneinander lernen zu können. Und sonst hören wir uns, wenn Sie mögen, in einem Monat wieder, der Beat und ich, mir winken und sagen
Bye bye.
Adieu.
Das ist der IGO Podcast Hosting the Host gsi. Von und mit dem anderen Willi. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen gibt's auf www.igeho.ch.